Y'all want Piastri to be Bottas when Lando is not Hamilton.
Boah, Gänsehaut.
Digga, dieses Zitat ist für mich 100% accurate. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zum Undercut Podcast. Es ist Zeit für eine wunderschöne Donnerstags-Episode. Die hatten wir nämlich schon lange nicht mehr. Perke, es gibt nicht viel zu bereden, wenn wir ganz ehrlich sind. Wir haben ein paar Themen, wir haben es versucht, ein bisschen aufzufächern, ein bisschen aufzubereiten, sodass es ein bisschen Gesprächspotenzial bietet. Aber sind wir mal ehrlich, die Folge heute ist heute eher fast eine Zitate-Folge als eine eigentliche News-Folge.
Gefühlt schon, so richtig News sind nicht. Und deswegen lass uns einfach direkt reinstarten mit Nicht-News, nämlich mit der Frage der Woche. Letztes Mal, als wir donnerstags eine Folge gemacht haben, haben wir die nämlich auch eiskalt vergessen. Wenn ihr auch mal eine Frage der Woche stellen wollt, dann guckt mal in der Folgenbeschreibung. Da ist ein Link drin, da findet ihr auch den Link zu unserem Discord. Da gibt es einen extra Channel, da heißt Fragen an Paul und Perke. Da könnt ihr immer die Fragen der Woche an uns stellen. Und sonst findet ihr in der Folgenbeschreibung in dem Link auch trotzdem noch Links zu sämtlichen anderen Social-Media-Plattformen, Instagram, Twitter, alles ist da verlinkt. Aber fangen wir jetzt wirklich mal an mit der Frage der Woche. Die kommt diese Woche von Chiki. Was ist eure Meinung zu Sophia Flörsch? Weil sie ja doch eher weniger erwähnt wird im Podcast, wenn über die deutschen Fahrer geredet wird. Also ich sag mal so, wenn wir über die Formel 3 reden, die Ergebnisse von Sophia Flörsch nennen wir ja mit. Es ist gut, dass wir Sophia Flörsch in der Formel 3 haben, aber sie fährt halt nicht so oben mit, wie es ein Tim Tramnitz tut, wie es ein Olli Goethe tut. Deswegen findet sie auch generell in der Formel 3, wenn man sich Formel 3-Rennen anguckt, nicht so statt in der Übertragung. Deswegen sieht man einfach nicht so viel von ihr. Und deswegen sind uns auch irgendwie, ich will nicht sagen, ein bisschen die Hände gebunden, aber dadurch, dass man einfach, was das Renntechnische angeht, nicht so viel Action von ihr bekommt, nicht so viel Screentime von ihr hat, gibt es relativ wenig von uns über sie zu sagen. Relativ einfach,
Ich glaube, das beste Beispiel, Perke, was man auf Formel 1 vielleicht bezogen bringen könnte, wir reden jetzt auch nicht jede Folge über einen Valtteri Bottas oder einen Joe Guanyu, was die im Endeffekt im Rennen gemacht haben. Klingt zwar ein bisschen hart, wenn man es jetzt mal so sieht, da die immer letzter werden, aber mal rein von den Ergebnissen her betrachtet, Sophia Flörsch ist oft im unteren Drittel in den Ergebnissen. Es ist jetzt nicht wirklich was, wenn wir mal groß, da kommt's ja schon hin, wir reden selten über Formel 3 und wenn wir mal über Formel 3 reden, dann werden wir halt eben nicht unter das unterste Drittel reden, sondern reden wir über das, was halt für die Action gesorgt hat, für die Headlines am Wochenende gesorgt hat. Und da spielt Sophia Flörsch halt in 99% der Fälle keine Rolle. Ist zwar schade, ich fände es cool, wenn es anders wäre, aber man muss auch ganz klar sagen, dass halt die Leistungen von Sophia Flörsch in der Formel 3 bei weitem nicht so erfolgreich sind wie die von einem Olli Goethe oder von einem Tim Tramnitz, wenn man jetzt nur mit der deutschen Brille auf das ganze Thema schaut.
Ja, das hast du ganz gut zusammengefasst. Ich würde sagen, damit haben wir die Frage der Woche direkt abgehakt und wir können in die News reinstarten, die diese Woche oder in den letzten 3 Tagen sind es ja nur reingekommen sind. Und als erstes können wir über ein Thema reden, über das wir auch schon häufiger geredet haben. Und das ist Adrian Newey. Wir haben oft über ihn geredet. Er geht von Red Bull weg. Wo geht er hin? Wo geht er nicht hin? Was auch immer. Jetzt soll er angeblich einen Vertrag unterschrieben haben und es soll vor Baku noch, also innerhalb der nächsten Woche, verkündet werden. Und zwar Newey soll jetzt endlich fix zu Aston Martin gehen. Und wenn das in der nächsten Woche verkündet wird, dann haben wir auch das nächste, ich will nicht sagen Drama der Silly Season, es ist kein richtiges Drama um Adrian Newey, aber die nächste große Sache, die nächste große Persönlichkeit, wo wir Gewissheit haben, wo wir Klarheit haben, wird auch so langsam Zeit. Aston Martin, weiß ich nicht, ob ich den Schritt so cool finde, aber scheinbar wird es jetzt so passieren.
Ich finde es eigentlich ganz interessant. Ja, man hat natürlich gedacht, ey, was, wenn Adrian Newey zu Ferrari geht? Könnte Ferrari dann jetzt wieder richtig krass werden, vor allem auch mit dem Lineup Leclerc, Hamilton, dann noch ein Adrian Newey dazu, das würde echt gut passen, was Sir als Team Principal. Aber ich finde es eigentlich gerade cool, irgendwie, dass Adrian Newey sich dazu entscheidet, ein Team zu nehmen, was jetzt nicht direkt oben dabei ist oder auch wirklich groß Erfahrung hat, oben dabei zu sein. Ja, wir lassen jetzt mal die erste Saisonhälfte von 2023 ein bisschen außen vor. Man hat ja gesehen, dass Aston Martin nicht wirklich damit umgehen konnte, auf Dauer hin. Also ich finde es eigentlich ganz interessant, dass er jetzt quasi zu einem Team geht, was bei weitem nicht so erfahren oder groß ist, und vielleicht damit so ein bisschen auch die Weichen in die Richtung legen kann. Weil ich meine, was man ja immer hört, es soll ja ein 4-Jahres-Deal angeblich sein, aller 25 Millionen Euro im Jahr für 100 Millionen insgesamt. Wenn man bedenkt, 4 Jahre, klingt zwar erstmal nach viel, ist das wirklich so viel in der Formel 1 vier Jahre? Eher nicht. Also daher, ich glaube, es ist ein guter Schritt für Aston Martin, um die Weichen für etwas Zukünftiges zu bauen. Und für Adrian Newey ist es vielleicht auch der letzte Schritt in der Karriere, nochmal einem Team Potenzial für die Zukunft mitzugeben.
Denke ich irgendwie auch. Ferrari soll ja auch unter anderem ausgestiegen sein, weil man sich nicht auf so einen Bieterkrieg, nenne ich es jetzt einfach mal, mit Aston Martin einlassen wollte. Man war nicht bereit, Adrian Newey so viel Geld zu bezahlen, wie es Aston Martin macht. Und Adrian Newey soll eine Sache bisher in seiner Karriere wohl bereuen. Und das ist, weder mit Fernando Alonso noch mit Lewis Hamilton zusammengearbeitet zu haben. Damit hackt er jetzt Fernando Alonso auf jeden Fall ab. Er darf mit Fernando Alonso zusammenarbeiten. Wenn man es hört, ist es halt, wie gesagt, einer der zwei Fahrer, mit denen er unbedingt zusammenarbeiten wollte. Den anderen hätte er bei Ferrari gehabt. Aber wie gesagt, Ferrari wollte nicht so viel zahlen wie Aston Martin, wenn man so hört. Es ist auf jeden Fall spannend. Ich hätte ihn lieber bei einem Team wie Ferrari gesehen, weil ich einfach Ferrari ganz oben sehen möchte. Ich glaube, da muss ich gar nicht drum rumreden. Ich möchte Ferrari ganz oben sehen. Ich möchte Leclerc und Hamilton irgendwie, mehr Leclerc natürlich oben sehen, weil Hamilton haben wir jetzt schon oft genug ganz oben gesehen. Aber so Ferrari gehört an die Spitze. Und Adrian Newey hätte Ferrari definitiv helfen können, an die Spitze, wieder an die Spitze zu kommen. Auch wenn Ferrari da jetzt auch wieder Schritte macht in die richtige Richtung. Aber hey, wenn das jetzt mit Aston Martin macht, ist auch okay für mich. Solange Lance Stroll für Aston Martin fährt, wird das eh nie richtig nachhaltig alles sein. Deswegen, mein Gott, dann macht Adrian Newey das für Aston Martin. Ich bin nicht der größte Fan, aber ich lasse mich gern eines Besseren belehren.
Mal gucken. Wir werden sehen, was dabei rauskommt am Ende des Tages. Aber Perke, wir haben ja gerade schon über Ferrari so leicht an... Oder über Ferrari... Wir haben über Ferrari schon geredet. Lass uns aber auch noch über eine weitere Persönlichkeit bei Ferrari reden, die befördert wurde, bevor sie überhaupt bei Ferrari angefangen hat.
Ja, es geht um Loïs Serra. Das kann komplett sein, dass ich den Namen jetzt falsch ausspreche. Und zwar ist das ein französischer Ingenieur, der von Mercedes zu Ferrari wechselt. Eigentlich sollte er schon zu Ferrari wechseln, aber das zieht sich alles ein bisschen. Deswegen wird Loïs Serra am 1. Oktober bei Ferrari anfangen. Und zwar als Technical Director im Chassis-Bereich. Damit ersetzt er nur Enrico Cardile, der von Ferrari zu Aston Martin geht. Aber das wollten wir euch nicht vorenthalten. Loïs Serra wechselt von Mercedes zu Ferrari und ersetzt dort Enrico Cardile.
Ja, kurz und knapp. Wer übrigens auch noch wen ersetzt, aber das steht noch aus, wen er ersetzt, das ist nämlich die große Frage. Gucken wir uns den aktuellen Formel-3-Weltmeister an, nämlich Fornaroli, welcher in die Formel 2 zu Invicta Racing wechselt. Wer sich noch dran erinnern kann, Invicta gibt es auch erst seit diesem Jahr, wurde ja rebranded, aber beide Fahrer bei Invicta sind Stand jetzt auch noch Formel 2 Fahrer. Das heißt, wir werden ab der nächsten Saison einen dieser beiden Fahrer nicht mehr bei Invicta sehen, weil Fornaroli ja den Sitz wegnimmt von einem der beiden. Jetzt ist die Frage, Perke, wer wird es sein?
Ja, das sind vor allem auch noch beides in der aktuellen Saison auf jeden Fall zwei Top-Tier-Fahrer in der Formel 2. Wir haben Cushmany und wir haben Bortoleto. Bortoleto wird ja immer wieder gerüchtet, ey, geht er in die Formel 1, geht er vielleicht ins sauber Audi-Projekt, weil Fernando Alonso da ja sehr pusht, dass man Bortoleto da unterbekommt. Ich würde das jetzt noch nicht als Bestätigung sehen. Da wurden wir auch gefragt, ey, ist das basically so eine kleine Bestätigung schon, dass Bortoleto in die Formel 1 geht? Nein, denn in der Formel 2 wechseln die Fahrer ihre Teams ohne Ende. Das ist gar nichts, das ist nicht so was Spezielles wie in der Formel 1, wenn ein Fahrer sein Team wechselt. Da gehört das zur Tagesordnung. Ich habe mir mal rausgesucht, die Fahrer, die letztes Jahr Formel 2 gefahren sind und auch dieses Jahr Formel 2 fahren, das sind insgesamt 13 Fahrer, die wir über das Jahr behalten haben. Und 7 von den 13 Fahrern fahren dieses Jahr bei einem anderen Team als letztes Jahr. Das heißt, wir haben über 50%, die bei einem anderen Team fahren, die ihr Team gewechselt haben. Wie gesagt, das ist in der Formel 2 gar nichts Komisches, das Team zu wechseln, das gehört da komplett zum Tagesgeschäft dazu. Deswegen keine Bestätigung, dass Bortoleto irgendwie in die Formel 1 geht. Einfach nur eine Bestätigung, dass entweder Cushmany oder Bortoleto nächstes Jahr nicht mehr bei Invicta fahren werden. Nicht mehr, nicht weniger.
Ich versuche gerade rauszufinden, bei welcher Driver Academy Gabriel Bortoleto ist. Ich suche gerade die ganze Zeit.
Weißt du das rein? Ich habe irgendwie im Kopf McLaren. Aber ich weiß es auch nicht. Ich kann auch mal parallel nachgucken. Ich habe aber sehr im Kopf, dass er irgendwie mit McLaren verbandelt ist. Das kann, Ja, McLaren.com, Gabriele Bortoleto. Gabriele Bortoleto gehört zu McLaren.
Okay, weil das Ding ist, was mir auch gerade so eingefallen ist spontan, ein Team, wo definitiv Sitzplätze frei werden, ist Prema. Bei Prema gehen beide Formel-2-Fahrer weg. Antonelli geht zu Mercedes, Behrmann geht zu Haas. Das heißt, war jetzt so die Überlegung, vielleicht kann ein Bortoleto ja auch zu Prema wechseln. Würde aber eher wenig Sinn ergeben, wenn er McLaren Driver Academy ist, weil Prema ja so eigentlich dafür bekannt ist, größtenteils.
Na gut, Antonelli ist ja Ferrari jetzt das jüngste Beispiel. Das ist ja nicht nur Ferrari
Academy sein. Ich würde Antonelli jetzt vom Wert auch für die Formel-1-Teams nicht mit einem Gabriel Bortoleto.
Das ist natürlich Level richtig. Stellen. Noch dazu ist Antonelli natürlich Italiener, was dann auch wieder bei Prema reinpasst.
Und du musst natürlich auch bedenken, dass Toto Wolff natürlich bei Antonelli sich sicherlich dafür eingesetzt hat, den Mann ins beste Formel-2-Team, was es gibt, zu setzen. Und das ist de facto einfach Prema.
Ja.
Also da, ich glaube, da hat noch ein bisschen mehr reingespielt als nur diese Mercedes Driver Academy. Und ich weiß nicht, ob Bortoleto so unbedingt bei Prema reinpassen würde.
Es kann ja auch einfach sein, dass ein Kuschmeini aus dem Team fliegt. Es kann ja auch sein, dass wir nächstes Jahr einfach Fornaroli und Bortoleto bei Invicta sehen. Wir gehen gerade irgendwie davon aus, dass wir suchen irgendwie eine Alternative für Bortoleto. Vielleicht brauchst du die gar nicht. Vielleicht brauchst du nur die Alternative für Kuschmeini.
Auch möglich.
Und deswegen, ey, da ist alles offen. Wie gesagt, das Einzige, was bestätigt ist, ist, dass Fornaroli in der Formel 2 für Invicta fahren wird. Sonst sind wir da noch komplett im Blauen, wir wissen noch gar nichts. Das wird sich aber in den nächsten Wochen, Monaten, ich glaube wirklich erst Monaten, wenn die Formel 2-Saison vorbei ist, wird es da mehr Offizielles geben, denke ich. Ja, da wird Licht ins Dunkle kommen, aber bis dahin müssen wir abwarten, glaube ich.
Perke, mir fällt auch eigentlich gerade ein, weil wir jetzt gerade auch über Fornaroli geredet haben. Was hältst du denn eigentlich, jetzt frage ich einfach mitten im Podcast, hältst du denn eigentlich von einer Episodenidee Formel 3 Season Recap?
Also früher oder später wird die auf jeden Fall kommen, denke ich.
Ja.
Deswegen kann man uns ja mal in die Kommentare schreiben, ob man das gut finden würde. Ich denke, das wäre dann auch so ein Montagsding, dass dafür keine normale Donnerstags-News-Folge ausfällt.
Das wäre ein Montagsding, definitiv.
Schreibt uns gerne in die Kommentare, ob ihr das hören wollt. So einfach mal ein Recap zur gesamten Formel-3-Saison, dass wir einfach mal die Rennen durchgehen. Dass wir das so ähnlich machen wie, ich würde sagen, den Hinrunden-Recap, nenne ich es jetzt einfach mal der Formel 1.
Mid-Season-Review, den wir gemacht haben.
Mid-Season-Review, genau so haben wir es genannt. Dass wir so ähnlich mit der Formel 3 einfach machen, weil die Saison ist da ja vorbei. Schreibt uns gerne in die Kommentare, lasst es uns gerne wissen, ob ihr es überhaupt sehen wollt oder nicht.
Ja, ich glaube, es wäre nämlich auch auf der einen Seite für uns beide mal interessant, auch jetzt so mal, weil wir haben ja auch nicht alle Rennen live gesehen oder dann im Real-Life geguckt oder irgendwas. Für uns auf der einen Seite interessant, nochmal ein bisschen mehr Einblick, glaube ich, in die Formel-3-Fahrer teilweise zu bekommen. Und auf der anderen Seite ist es, glaube ich, auch, so wie ich jetzt mitbekommen habe, laut den Kommentaren unter der letzten Episode, dass viele an sich auch gar nicht Formel 3 gucken, es aber an sich recht interessant finden.
Ja, also ich wäre dauernd das zu machen, mir nochmal die Rennen anzugucken. Also größtenteils die Rennen. Ich denke, für so eine Folge muss man sich natürlich noch mal extra vorbereiten. Da hat man es nicht so immer noch im Hinterkopf, alles wie bei der Formel 1 noch teilweise. Da müsste man sich die Rennen dann schon noch mal angucken. Aber warum nicht? Ich sehe immer gerne guten Motorsport. Und wenn ich das dann so quasi als Vorbereitung für den Podcast tun kann, warum nicht?
Ja, naja, gut. Wie genau? Wir können es ja so machen. Wir machen es einfach, wie du gesagt hast. Ihr schreibt in die Kommentare, ob ihr sowas sehen wollt. Wenn ja, dann machen wir das. Planen wir es noch irgendwann mit ein. Mal gucken, wann vielleicht. Unleashed steht jetzt erstmal eigentlich an, also mal gucken. Aber selbst da hat ja Perke schon eine Hiobsbotschaft eventuell.
Ich weiß noch nicht, also ich gehe davon aus, dass ich da sein werde, aber vielleicht habe ich andere Sachen leider zu tun. Aber ich gehe stark davon aus, dass ich kein Problem sein werde in der Montagsfolge.
Okay. Ich werde es nicht, das kann ich jetzt schon sagen. Es sei denn, ich kriege irgendwie noch einen Burnout diese Woche, aber.
Oder du wirst mal wieder krank. Aua, aua, mein Hals tut weh. Dann höre ich das schon wieder. Oh, ich kann nicht.
Nee, allein für diesen Spruch, Perke, setze ich mich in die Aufnahme und wenn deine Ohren bluten danach.
Ja, mein Gott, habe ich ja schon oft genug gehört von dir, dass du krank bist und nicht aufnehmen kannst.
Oh Mann. Perke, lassen wir das Thema ruhen. Wie gesagt, wenn ihr ein F3 Season Review sehen wollt, schreibt es einfach in die Kommentare, dann machen wir das.
Das passt ja perfekt. Wir haben ja eh bald die Herbstpause. Da kann man das ja da eigentlich machen.
Ja.
Das würde ja perfekt passen.
Ein guter Zeitpunkt, da hast du recht. Genau, dann aber lass uns weiterhin über Formel 1 reden. Und zwar sehe ich hier ein wunderschönes Zitat von Dr. Helmut Marko. Wer liebt sie nicht, Zitate von Dr. Helmut Marko? Sie sind so vogelwild teilweise. Aber das hier klingt erstmal sogar recht realistisch. Nämlich, er sagt, realistisch gesehen wird Red Bull erst in Austin wieder richtig competitive.
Ja, und das ist einfach, das ist auch ein logisch gewählter Zeitpunkt, denn das ist nach eben dieser Herbstpause, das ist nach Baku und Singapur. Nach den beiden Rennen haben wir ja wieder vier Wochen Dürrezeit in der Formel 1, einfach wieder keine Rennen. Und wenn man aus dieser Pause rauskommt, möchte man bei Red Bull wieder competitive sein, möchte man wieder oben angreifen. Ich finde es auch ein realistisches Ziel, weil Red Bull ist ein Team, das den Turnaround schaffen kann, dass man wieder oben mitfahren kann. Das ist ein Team, das hat die Kapazitäten, das hat die fachlichen Kompetenzen hinter den Kulissen, sage ich mal. Deswegen traue ich denen das auf jeden Fall zu. Ist halt nervig für einen Max Verstappen jetzt, dass, und auch natürlich für einen Sergio Perez, dass man jetzt die nächsten zwei Rennen wahrscheinlich weiterhin nicht so gut performen wird in Baku und in Singapur, dass man da jetzt nicht mit viel rechnen kann. Aber für den WM-Kampf ist es gut, wenn Red Bull jetzt noch zwei Rennen schlecht ist und dann wieder angreifen kann. Das ist ein geniales Szenario für einen WM-Kampf. Und ich fände es schön, wenn Red Bull nach der Herbstpause in Austin nicht das beste Team wäre, aber wieder auf Augenhöhe mit den Teams davor wäre. Das wäre perfekt, das wäre der Best Case.
Zwei Probleme, die ich aktuell sehe. Pass auf, Problem Nummer eins, Singapur. Ich habe richtig Eierflattern, wenn ich daran denke, dass Max Verstappen immer sagt, er kann das Auto nicht einlenken in die Kurven und er kriegt das Auto nicht geturnt. Und Singapur ist nichts anderes außer Kurven gefühlt. Also das wird, glaube ich, richtig hart werden. Und dann, was man natürlich auch beachten muss bei dieser Aussage von Dr. Helmut Marko, realistisch wird Red Bull erst in Austin wieder richtig competitive. Das ist auch nur der Fall, wenn McLaren bis dahin oder Ferrari oder Mercedes nicht noch komplett weiter crazy Updates bringt ohne Ende. Weil sonst ist, sage ich mal, Red Bull auf dem Stand, wo McLaren gefühlt jetzt ist, und McLaren ist aber schon wieder zwei weiter. Also ich glaube, da muss man auch vorsichtig drauf gucken, ob das überhaupt dann tatsächlich so realistisch ist, weil ja auch die anderen Teams einfach weiterentwickeln werden.
Das ist absolut richtig. Und da hat Max Verstappen sich auch geäußert, jetzt nicht auf dieses Zitat angesprochen, aber generell hat Max Verstappen auch gesagt, ich übersetze es einfach mal direkt, im Moment sind beide WMs, Fahrer-WM und Konstrukteurs-WM, unrealistisch. Und es liegt jetzt am Team, das irgendwie zu ändern und am Auto was zu ändern, damit es wieder funktioniert. Das finde ich verrückt, dass ein Max Verstappen mit über 60 Punkten Vorsprung in der Fahrer-WM sagt, aktuell ist die Fahrer-WM unrealistisch für mich. Aber es ist keine Aussage, die falsch ist, weil mit dem Tempo, mit dem McLaren gerade unterwegs ist, und zwar würde ich sagen, McLaren ist sogar mit etwas Abstand das beste Auto im Grid. Andere würden mir da jetzt widersprechen, aber ich sage, McLaren ist auf jeden Fall das beste Auto im Grid. Und Red Bull, die gerade darum kämpfen, irgendwie dritte, vierte Kraft zu sein, ist auch wieder eine sehr reflektierte, sehr realistische Aussage, die man trifft. Keine Aussage wie, ja, wir werden auf jeden Fall Weltmeister oder so, sondern ey, die WM ist in Gefahr. Auch bei Red Bull erkennt man das. Das ist ein gutes Zeichen auch für Red Bull, dass man selbst erkennt, dass man jetzt nicht irgendwie verblendet ist und sagt, wir schaffen das schon irgendwie, sondern dass man da auch den Ernst der Lage erkennt. Ich glaube, Red Bull-Fans können vorsichtig optimistisch nach der Herbstpause sein, möchte ich irgendwie sagen. Ja, irgendwie, ich sag das jetzt einfach mal, vorsichtig optimistisch nach der Herbstpause.
Also ich bleib da sehr, sehr vorsichtig. aber ich glaube, ich bin da noch nicht so wirklich von überzeugt, dass Red Bull sich jetzt wieder so aufraffen wird. Aktuell ist dieser Downwards-Trend einfach irgendwie ein freier Fall, den ich da so ein bisschen sehe. Und ich weiß nicht, ob die den noch so einfach gestoppt bekommen. Vor allem fürs nächste Jahr sehe ich schwarz. Also da sehe ich eigentlich die größten Probleme, was das angeht. Aber jetzt, Perke, kommen wir zu einem Zitat, wo sich mein Gelächter im freien Fall befindet. Also weil dieses Zitat, Vogelwild, wir nutzen dieses Wort oftmals, aber dieses Zitat ist für mich das Prime Example für Vogelwild. Lando Norris hat nämlich nach dem Sieg von Ferrari Folgendes gesagt. Ferrari did a better job and had a better car. Das ist Vogelwild. Wo soll man da nur anfangen? Ferrari hat einen besseren Job gemacht, das ist voll richtig. Ferrari hatte in dem Fall auch den besseren Fahrer. Aber Ferrari hatte nicht das bessere Auto. Also nicht mal ansatzweise war der Ferrari so gut wie der McLaren.
Auf keinen Fall. Seit Miami hat niemand mehr so ein gutes Auto, wie es McLaren hat. Seit Miami. Miami war das fünfte Rennen des Jahres. Seitdem ist McLaren das beste Auto im ganzen Grid. Seitdem ist Ferrari sicherlich nicht besser oder nicht mal ansatzweise das beste Auto im Grid. Ferrari ist das phasenweise zweitbeste, phasenweise drittbeste, phasenweise viertbeste Auto im Grid. Aber Ferrari war zu keinem Zeitpunkt dieser Saison das beste Auto im Grid. Selbst als man die kurze Phase hatte, als man den Doppelsieg in Australien hatte zum Beispiel, war man nicht das beste Auto im Grid. Da hat man einfach davon profitiert, dass ein Max Verstappen unter anderem ausgeschieden ist. Klar hätte Carlos Sainz wahrscheinlich trotzdem das Rennen gewonnen. Gehe ich stand jetzt aus, dass Carlos Sainz auch ohne das Ausscheiden von Max Verstappen in Australien gewonnen hätte. Aber Ferrari hatte deswegen nicht zwingend das beste Auto. Ferrari hatte zu keinem Zeitpunkt ein besseres Auto als McLaren gefühlt. Seit Miami auf jeden Fall. Deswegen so eine Quatschaussage. Man will sich irgendwie jetzt besser stellen. So, ja, ist nicht so schlimm, dass wir nicht gewonnen haben. Wir hatten ja auch gar nicht das beste Auto. Irgendwie wieder so dieses Relativieren, dass man es wieder nicht geschafft hat zu gewinnen. Dass man seit Miami es nur geschafft hat, zweimal zu gewinnen, was viel zu wenig ist in diesem Auto. Und das ist einfach nicht das, was jemand sagen sollte, im besten Auto, im Kampf um die WM, über ein Auto, das nichts ansatzweise mit dem Kampf um die WM zu tun hat.
Perke, ich muss mal gucken. Ich habe gestern einen Post von F1 gesehen und darunter habe ich ein Zitat von einem User gesehen, welches ich einfach unfassbar passend fand. Ich schau mal, ob ich das jetzt wiederfinde, weil ich fand es einfach unfassbar accurate.
Bin ich gespannt. Jetzt hoffe ich auch, dass du es findest, sonst ist das hier so ein Cliffhanger, den niemand haben möchte. Also bitte finde es, sonst sprich es nicht an.
Also den Post habe ich schon mal.
Na, das ist doch schon mal was.
Aber
ich hoffe jetzt einfach mal für alle Beteiligten hier, weil jetzt bin ich auch gespannt, was du hier zu sagen hast, was der Kommentar da ist.
Ah ja, genau, hier. Es war der Post von F1 auf Instagram zu dem Formtable über die letzten Rennen, wer wie viele Punkte geholt hat. Und die Kommentare sind ja komplett dumm gegangen, dass alle sagen, ey, Piastri ist sowas von Anti-Teamplayer. Man macht nichts für Norris, dass er den WM-Kampf irgendwie supportet oder sonst was. Und dieser Kommentar ist für mich die perfekte Antwort auf all die Leute, die sagen, dass Piastri einfach kein Teamplayer ist, er Norris nicht supportet und er definitiv nur zweiter Fahrer sein müsste. Y'all want Piastri to be Bottas when Lando is not Hamilton.
Boah, Gänsehaut.
Digga, dieses Zitat ist für mich 100% accurate. Ihr alle wollt, dass Piastri Bottas ist, aber Lando ist nicht Hamilton. Es ist so zutreffend. Warum? Weil Lando hat mit Abstand das beste Auto, hat es aber nur geschafft, zweimal seit Miami zu gewinnen. Und Piastri ist nicht Bottas, weil er einfach besser ist. Er ist besser, er ist auf einem Level mit Norris größtenteils. Vielleicht ein bisschen drunter manchmal, aber dieses Zitat ist so passend. Es ist so passend. Ihr wollt, dass Piastri Bottas ist, obwohl Lando nicht Hamilton ist.
Ja, das haben wir am Montag schon ein bisschen angesprochen, dass ich da auch der Meinung bin, dass man trotzdem ein bisschen mehr das Teamgame bei McLaren spielen müsste. Aber wie gesagt, darüber haben wir am Montag schon gesprochen. Wenn ihr unsere Meinung dazu hören wollt, hört euch gerne die letzte Folge nochmal an. Da haben wir nämlich mehr drüber gesprochen. Aber Lando Norris ist ja auch nicht der Einzige, der irgendwie Kommentare über Ferrari bringt, sondern sein Chef Zak Brown macht's ja auch. Und zwar hat er gesagt, everyone is chasing Red Bull, but Ferrari is not far behind us either. Das heißt quasi, ey, Ferrari ist noch nicht raus aus dem Kampf um die Konstrukteurs-WM, basically. Habt mal ein Auge auf Ferrari. Also wenn alles normal läuft, wird McLaren Konstrukteursweltmeister und da muss man weder auf Ferrari noch auf Red Bull achten. Da muss man auf kein einziges Team mehr achten, weil wir haben es gesagt, McLaren ist das beste Auto im Grid mit Abstand, phasenweise. Deswegen, da muss man gar nicht auf andere Teams achten, da muss man nur auf einen anderen Fahrer achten. Dieser andere Fahrer heißt Max Verstappen und was der Rest des Feldes macht, kann McLaren völlig egal sein.
Ist für den Rest der Saison eigentlich irrelevant, sind wir mal ehrlich. Aber Perke, es ist ja nicht nur Zak Brown, der sagt, man sollte mal Ferrari im Auge behalten, sondern es ist auch Frederic Vasseur, der noch dazu was gesagt hat. Und zwar war auch er der Meinung, dass es sehr viele Competitive Rennen in letzter Zeit waren, dass man sehr an der Pace geschraubt hat und dass auch er glaubt, dass vieles möglich ist und vieles durchgewürfelt werden kann und dass Ferrari vielleicht noch eine Chance auf die Konstrukteurs-WM hat.
Ja, wir alle sind ja zu einem gewissen Grad ein bisschen Delulu. Das will ich ja gar nicht absprechen. Du darfst ein bisschen Delulu sein. Das ist gar kein Problem. Aber du kannst auch, ja, Ferrari ist competitive in einigen Rennen. Man hat jetzt in Monza gewonnen. Man hatte so Rennen wie Australien, wo man mal einen Doppelsieg geholt hat. Man ist immer mal wieder da. Leclerc hat jetzt zwei Rennen die Saison gewonnen, Monaco und Monza. Also viel romantischer wird es ja sowieso nicht mehr. Man hat ein Auto, was immer mal wieder performen kann, aber man hat kein Auto, was auf jeder Strecke performt und was dauerhaft auf diesem Niveau von McLaren mitfahren kann. Und allein deswegen wird Ferrari nicht um die Konstrukteurs-WM mitfahren können. Was nächstes Jahr ist, ist wieder eine andere Sache. Aber dieses Jahr wird Ferrari kein Konstrukteursweltmeister.
Allerdings muss ich sagen, dass ich Red Bull Stand jetzt auf 3 dieses Jahr in der Konstrukteurs-WM sehe. Weil das Ding ist, McLaren ist ja Stand jetzt nur noch wirklich 8 Punkte hinter Red Bull in der Konstrukteurs-WM. Und Ferrari ist 39 Punkte hinter Red Bull in der Fahrer-WM. Und damit 31 hinter McLaren. Also das ist wirklich ein WM-Kampf, der spannend ist. Jetzt, ich glaube auch, dass McLaren vor Ferrari bleiben wird. Aber ich denke, dass Red Bull binnen der nächsten 2 Rennwochenenden oder der nächsten 3 auch noch gegen Ferrari verlieren wird.
Ja, das auf jeden Fall. Aktuell ist Ferrari auf jeden Fall besser als Red Bull. Aktuell ist Red Bull vierte Kraft. So hart muss man es sagen. Aktuell sind sowohl McLaren, Ferrari als auch Mercedes besser als Red Bull. Red Bull muss noch hinten gucken. Das ist klar.
Aber Mercedes ist halt so abgeschlagen, bei Mercedes sehe ich keine Gefahr
mehr. Mercedes hatte einfach einen zu schlechten Saisonstart. Deswegen ist gut, dass man da den Turnaround jetzt geschafft hat und nächstes Jahr angreifen kann, vielleicht. Aber dieses Jahr wird es nichts mehr. Aber Red Bull auf P3 in der Konstrukteurs-WM will ich nicht ausschließen.
Ja, so Perke, dann lass uns nochmal zu einem kleinen, schnellen Zitat von einem Mann, der Multikulti durch und durch ist, nämlich zu Oscar Piastri kommen. Er hat nämlich wieder vor dem Italian Grand Prix gesagt gehabt, I'm 1/8 Italian, my last name is Italian, so ciao ragazzi. Wie man es kennt, Oscar Piastri, ein wunderschönes Zitat. Der Mann ist auch 1/8 Italiener, 1/16 sonst was und so weiter und so fort. Also der Mann hat ja gefühlt überall Wurzeln, wa?
Das ist doch schön, einfach jedes Rennen, das du hast, ist ein Heimrennen. Ist doch cool.
Ja.
Ist doch cool.
Aber er findet auch jedes Mal bei jedem Grand Prix gefühlt irgendwie einen Grund zu sagen, dass er 1/16 oder 1/32 oder sonst was irgendwie von dieser Nationalität ist.
Ja, ist doch funny. Ich find's funny immer, wenn er da irgendwas sagt.
Ich lieb's.
Auf jeden Fall.
Dann, Perke, lass uns noch eins weiter gucken. Wir hatten ja schon über Rosberg gesprochen in FP3, dass er ja die Möglichkeit hatte, Alpine oder Teile von Alpine zu kaufen. Aber nicht nur das, denn Rosberg hat sich auch noch über Mercedes weiterhin geäußert. Und ich zitiere jetzt einfach mal. George is not safe at all because Toto still wants Max. He will try again for 2026 because give up does not appear in Toto's vocabulary. Das Ding ist, diese Aussage von Nico ist zwar schön und gut, aber Toto Wolff hat daraufhin wieder komplett das Gegenteil eigentlich gesagt, jetzt vor 1-2 Tagen, indem er gesagt hat, ey, wir machen hier, wir shoppen nicht auswärts. Wir gucken uns wirklich jetzt einfach nur an, was wir hier haben und wir arbeiten mit dem Team, was wir uns jetzt gebaut haben, Punkt.
Ja, also erstmal, klar musst du das an Toto Stelle sagen, denn wenn du jetzt schon sagst, ey, George, für dich kann es nächstes Jahr die letzte Saison sein, dann ist das doch auch scheiße für George Russell. Deswegen, du musst auf jeden Fall jedem öffentlich den Rücken stärken. Ich kann mir trotzdem vorstellen, dass Toto mit dem Gedanken spielt, wenn ich Max bekomme, dann nehme ich Max. Weil wenn du einen Max Verstappen bekommst, dann nimmst du ihn einfach. Dann ist völlig egal, wen du aus deinem Team werfen musst, dann nimmst du einen Max Verstappen. Wenn du irgendwie hinbekommst, dass Max Verstappen nächstes Jahr schon mal für 2026 bei Mercedes unterschreibt und dir vielleicht unterschreibt bis 2029, bis 2030, dann machst du das. Dann ist dir völlig egal, ob da ein George Russell in dem Auto gerade sitzt, den du irgendwie hochgezogen hast, den du groß gemacht hast. George Russell ist kein Max Verstappen. Und deswegen, wenn
ja, stell dir mal vor, was für eine böse Kombi Verstappen-Antonelli wäre.
Na, müssen wir sehen, wie sich Antonelli macht in der Formel 1. Aber wenn er dem Hype gerecht wird, wird das Fahrerduo, was das krasseste überhaupt gefühlt ist.
Ja, allein was Antonelli von Verstappen lernen kann, beides junge, aggressive Fahrer, die sich beweisen wollten, in ihren jungen Tagen, sage ich jetzt mal. Also es passt perfekt zusammen vom Duo her eigentlich.
Deswegen, ich glaube nicht, ich glaube es genauso wie Nico Rosberg, dass George Russell nicht sicher ist, dass er den Sitz nicht sicher hat. Wir haben ja auch schon mal vor 2 Episoden, 3 Episoden über die Theorie geredet, dass Max Verstappen dann zu Mercedes kommt und Russell irgendwie den Sitz bei Audi füllt dann. Haben wir ja auch schon mal über die Theorie geredet. Ich halte es immer noch für realistisch, dass Toto Wolff All-In für Max Verstappen gehen würde, weil es Max Verstappen ist. Max Verstappen ist mittlerweile sicherlich All-Time Top 5, 6 Fahrer der Formel 1, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Und wenn du den bekommst, das ist ja auch ein guter nachträglicher Ersatz, sag ich mal, für Lewis Hamilton, dann nimmst du ihn. Und dann haust du den George Russell raus, auch wenn George Russell ein überdurchschnittlich guter Fahrer ist. Dann haust du ihn raus.
Ich glaube, vielleicht eine Sache, die so ein bisschen beweisen würde, dass Toto nicht immer genau das auch meint, was er öffentlich sagt, ist jetzt die neueste Aussage, die er über Antonelli getätigt hatte. Nämlich, als er gefragt wurde, wann er sich denn für Kimi Antonelli entschieden hat, hat er ja gesagt, 5 minutes after Hamilton to Ferrari was confirmed. Das heißt, 5 Minuten nachdem Hamilton oder das bekannt war, dass Hamilton geht und zu Ferrari wechseln wird, hat Toto angeblich schon safe gewusst, er will nur Kimi Antonelli. Was kompletter Bullshit ist, wie wir wissen, weil er mit Sainz verhandelt hat, weil er mit den Verstappens verhandelt hat. Also diese Aussage war komplett Quatsch und hat wahrscheinlich nur medialen Zwecken gedient.
Richtig. Außerdem hat Nico Rosberg auch gesagt, also nicht nur, dass George Russell nicht safe ist, sondern er hat gesagt, dass das 2025 dann wie ein Shootout zwischen George Russell und Antonelli werden wird. Er hat basically auch gesagt, also damit auch gesagt, dass auch ein Antonelli nicht sicher ist, falls ein Max Verstappen dann kommen würde und dass auch die Überlegung da ist, dann Antonelli wieder rauszuhauen. Das wird auf gar keinen Fall passieren. Wenn einer fliegt, dann ist es George Russell. Da kann Antonelli, glaube ich, fast machen, was er will nächste Saison. Der fliegt nicht, weil man so viel investiert hat in ihn.
So crasht wie Sargent diese Saison, dann
ja, ich gehe einfach mal davon aus, dass ein Kimi Antonelli nicht so performen wird wie ein Logan Sargent. Deswegen, ich glaube, Kimi Antonelli-Sitz ist nicht in Gefahr, wenn ein Max Verstappen in 26 wirklich zu Mercedes kommen sollte.
Ja, das glaube ich allerdings
und
auch.
Und je schlechter dann Red Bull wird, desto realistischer finde ich den Wechsel auch.
Ja, dann, Perke, lass uns noch zu einer letzten Sache kommen, und zwar zu Franco Colapinto. Der soll im Simulator nämlich innerhalb eines Zehntels von Albon sein. Ich sag's mal so, keine krasse Leistung, kann ich auch, wenn ich die KI auf Null stelle, bin ich sogar schneller.
Ich glaube, so funktioniert das alles nicht.
Oh, ja, vermutlich nicht, aber naja.
Aber wenn das so ist, dann wäre es impressive. Aber Simulator bringt ja relativ wenig, wenn du es am Ende nicht auf die richtige Straße bringst. Deswegen, genau das. Er muss es erstmal auf die Straße bringen. Wenn er in Baku und in Singapur jeweils so eine Zehntel in den Qualifyings weg ist von Albon, wenn er den Abstand im Rennen zu Albon, so wie er jetzt in Monza war, so 14 Sekunden ungefähr hält, vielleicht noch ein bisschen verringert, dann kann man auf jeden Fall sagen, das war ein großer, großer Win von Williams. Dann kann man auch sagen, wir haben Colapinto komplett falsch eingeschätzt am Anfang. Dann sagen wir, James Vowles, richtige Entscheidung getroffen. Aber wie gesagt, Simulator ist eine Sache. Die Sache im Qualifying und im Rennen, wenn da auch eine Drucksituation ist, wirklich auf die Straße zu bringen, ist eine komplett andere.
Ja, gut. Ich glaube, mehr brauchen wir dazu nicht sagen. Das hat's recht schön zusammengefasst. Perke, dann würde ich sagen, haben wir es jetzt sogar schon mit der Episode. Ist jetzt keine ewig lange, aber am Ende des Tages, es war halt eine News-Folge. Wir hatten jetzt eh nicht so viele News. Daher ist das jetzt, glaube ich, recht entspannt.
Dafür kommt dann, ja, Montag wahrscheinlich eine sehr lange.
Ja, das wird vermutlich eine lange. Ich freue mich jetzt schon nicht aufs Editing, aber so sei es. Für Unleashed am Montag würde ich euch bitten, wenn ihr Fragen habt, schreibt sie gerne als Kommentar unter die Episode oder schreibt uns gerne auf Instagram @undercutpodcast. Schreibt uns eure Fragen, die ihr gerne stellen wollt für die Undercut Unleashed-Folge. Wir werden 50 insgesamt wählen, weil ansonsten würden wir legit eine 6-7 Stunden Episode machen, wenn das reicht. Also wir haben schon Fragen aus den letzten 3-4 Monaten oder so, weil wir ja jetzt ewig keine Unleashed-Folge mehr gemacht haben, und wenn dann noch die neuen Fragen dazukommen, Perke, wir würden legit wahrscheinlich 6-7 Stunden hier sitzen und nur Fragen beantworten.
Absolut richtig. Wir suchen uns die 50 für uns spannendsten Fragen aus, die wir wahrscheinlich auch noch nicht so beantwortet haben. Und dann soll es natürlich auch keiner persönlich nehmen, wenn seine Frage oder ihre Frage nicht genommen wurde. Es passiert, dann stellt einfach die Frage nochmal für nächstes Mal oder eine andere für nächstes Mal. Irgendwann kommt wahrscheinlich jeder mal dran.
Ja, genau. Fragen, Eingrenzungen gibt's jetzt nicht. Ist wirklich frei zur Auswahl, wie ihr wollt. Ob es jetzt Formel 1, Formel 2, Formel 3, sonstiges Motorsport, sonstige Sportarten, privat irgendwas ist. Es ist alles erlaubt. Stellt einfach die Fragen. Wir schauen sie uns an und im besten Fall beantworten wir sie dann am Montag. Alles klar, Perke. Dann, wenn euch der Podcast gefallen hat, lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Das hilft uns wirklich weiter. Ansonsten, Perke, bedanke ich mich bei dir für diese wunderschöne Folge. Es war mir wie immer ein inneres Blumenpflücken, mit dir hier aufnehmen zu dürfen.
Das war es für mich auch.
Und dann hören wir uns am Montag wieder. Bis dahin, habt eine schöne Woche. Haut rein. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.